Morgen. Wir bestehen alle aus Körper, Seele und Geist. Das ist den meisten von uns bekannt. Aber manchmal verlagern die Wichtigkeit diese drei Teile schlecht. Und deswegen habe ich die Teekannen mitgebracht. Das repräsentiert hier vorne wir alle. Wir sind alle diese Teekannen, aber man sieht nur das Äußere. Ob ich da Tee drin habe, Wasser, Kaffee, ihr wisst das nicht, stimmt's? Das sieht man nicht. Also ich sag's euch, die sind alle leer. Aber sie repräsentieren uns und wir sind nicht leer. Wir sind nicht leer. Wir haben eine Seele, den man nicht sehen kann. Und wir haben einen Geist, den man nicht sehen kann. Der ist von Gott wiedergeboren und der ist wunderbar. Es geht heute Morgen darum, wie wunderbar was da drin ist. Aber ich wollte erstmal mit diesem Vergleich anfangen. Wie schade ist das, wenn wir uns einander richten nach dem Äußeren? Nicht? Wir haben alle das Gleiche drin. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, aber die sind alle wunderbar von Gott gegeben. Und wir haben den gleichen Geist, der so wertvoll ist. Manche von uns sind so richtig schöne Farben, manche sind raffiniert mit Blumen. Dieser kommt aus Japan. Das ist ein Picknick. Das ist ein Mensch, der draußen gerne ist. Soll ich das hochheben? Ihr guckt so. Der hat ein Picknick drauf. Ja. Manche sind stilistisch modern, oha. Ja. Und dieser aus der Haushalt meiner Oma ist so blumig, gemütlich, alt. Ja. Und so sind wir alle äußerlich. Auch manche sind hier durchsichtig. Das sind die Menschen, die dir alles erzählen, so wie ich. Ziemlich durchsichtig, ja. Okay, und das sind draußen welche, das ist eine Mutter und Tochter, die sie nicht so wissen, ob sie dazugehören. Da hinten ist einer und draußen. Die Idee ist, dass wenn ihr an Tickern jetzt demnächst denkt, denk an den Körper und wie das anders ist voneinander, aber nicht das Wertvollste von uns, aber gar nicht das Wertvollste. Und der einzige Grund auch, warum man das Äußerliche schon pflegen sollte, gut ernähren sollte, genug Schlaf haben sollte, ordentlich anziehen, ist das zu bewahren, was drin ist. Ja? Wir sollten wirklich uns bemüht sein, das zu reflektieren, was drin ist. Und das mag der Äußerste von uns. Die Menschen können nicht sehen, was in uns ist. Und so auch unsere Persönlichkeit versuchen wir dorthin zu bringen, dass wir nicht anecken und anwidern überall, sondern ein angenehmer Duft sind für die Menschen. Ja, das sind die Teekannen. Noch dazu kommt, nehmen wir diese aus der Nordsee, das erkennt ihr auch, ne? Nordsee. Eine Teekanne ist ein demütiges Ding. Weil ich nehme das und tue was rein und er hat keine Wahl eigentlich, aber sagen wir mal, der hat eine Persönlichkeit. Mir hat noch nie eine Teekanne Nein gesagt. Oder ich weiß es besser. Der lässt sich fühlen. Der lässt sich fühlen mit Tee und dann habe ich das Privileg, das in Tassen zu gießen. Ja? Das ist ein fließendes Ding, so wie wir Menschen sollen sein. Die Bibel erzählt uns, wir sollen das Wort mit Demut annehmen, wir sollen das bewahren, wir sollen das weitergeben an unsere Mitmenschen. Und so repräsentiert für mich auch so eine Teekanne. Der lässt sich fühlen und vielleicht ist auch ein Stöfchen, bleibt warm eine Zeit lang, aber dann seine Aufgabe ist, das weiterzugeben. Diese Teekannen haben die Aufgabe, mein Zimmer zu dekorieren. Aber normalerweise ist eine Teekanne ein Gegenstand. Genau. Die Unterschiede, jetzt kommen wir drauf, die Unterschiede zwischen vor der Kreuzigung und Auferstehung und danach Manche sind sehr bekannt, zum Beispiel, dass das Gesetz getilgt ist durch Jesus. Er hat das Gesetz erfüllt. Und wir müssen nicht Gesetze halten, um zu Gott zu kommen. Wir sind schon bei ihm angekommen und wir tun gute Dinge, weil wir ihn kennen, nicht anderswo. Das ist immer zum Beispiel, ich weiß nicht viel über andere Religionen, aber ich weiß von Islam, dass es so ist, dass man Dinge tut, um bei Gott gut anzukommen. Und manche christliche Gruppierungen auch. Das begegnet man oft. Auch manche freikirchliche Gruppierungen. Das ist aber nicht, was die Bibel uns erklärt und ist echt eine Schande, wenn man denkt, was Jesus auf sich genommen hat, um das zu ermöglichen, dass wir das nicht machen müssen. Wir leben in der Zeitalter der Gnade und das liegt an uns, so wie diese Teekanne, das anzunehmen, sagen, okay, ich kann nicht mit meinem Tun zu Gott kommen, ich kann das Gesetz nicht erfüllen, es wurde für mich gemacht und ich nehme es an. Ich nehme die Gnade Gottes an in meinem Leben. Es ist nicht immer so einfach, besonders unter uns in dieser Kultur, ist es sehr schwer für Menschen, etwas anzunehmen. Man hat die Erfahrung gemacht, also ich als Ausländerin, ich habe jemandem was gegeben und die haben sich nicht gefreut, die haben sofort gedacht, oh, jetzt muss ich was zurückgeben. Kennt ihr das? Nein? Ja? Ja, einer nickt, gut. Na, das ist so, vielleicht ist euch das nicht so bewusst, wo ich herkomme, besonders unter den Christen war das so, ich gebe dir was und der andere hat geglaubt, oh, Gott wird diese Menschen segnen für ihr Geben. Das war unter uns ziemlich verstanden. Aber wir haben noch eine andere Kultur hier, der sagt, wenn ich was bekomme, dann muss ich was zurückgeben. Und dann hat man so im Kopf die viele Male, weil jemand mir was gegeben hat und oh, da muss ich viele Male zurückgeben. Das ist eigentlich nicht Gottes Wirtschaft. Ne? Er erwartet, dass wir geben. Aber jeder, der empfängt, soll es einfach mit Dankbarkeit empfangen. Mit Dankbarkeit empfangen und wissen, dass Gott den Mensch segnen wird, der gegeben hat. Also wir leben in einer Zeitalter der Gnade jetzt seit der Auferstehung. Und diese Opfer für Sünden ist geschehen. Ich muss nicht, wenn ich sündige, Opfer bringen. Ich muss mich nur bei Gott entschuldigen und um Vergebung bitten. Aber ich muss weder Kerzen anzünden, noch auf die Knie 6 Stunden beharren oder sonst was, was den Menschen einfällt, was er machen müsste an Opfer. 3 Stunden beten. Diese Vergebung durch den einen Opfer Jesus ist geschehen, ist vorbei. Das ist so anders. Ja? Damals mussten sie hierhin und dorthin und was bringen und Tiere schlachten und die heidnische Religion haben ja Kinder geschlachtet. Also so schlimm ist diese Glaube in den Menschen. Ein anderer Unterschied ist, dass der Geist damals auf David war, auf Mose. Und David konnte schreiben lassen, Herr, nimm dein Geist nicht von mir. Aber heute ist das der Geist Gottes in uns, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Petrus steht, dass wir sind wiedergeboren von seinem Geist, dass es Samen ist, dass es unvergängliche Samen ist. Also der Samen meines Vaters ist auch nicht wegzudenken, das geht gar nicht. Ja? Leiblich gesehen, das fängt an, dieses Ei zu wachsen und dann hast du irgendwann mal einen Mensch und das kannst du nicht rückgängig machen. Und so ist das bei der Wiedergeburt von Gottes Geist. Seit der Auferstehung. Wir sind wiedergeboren von Gottes Geist und das ist unvergängliche Samen. Das ist sehr beruhigend. Das bringt sehr viel Frieden in einem Leben. Wir können natürlich außer Gemeinschaft gehen, okay? Aber unser Sohnschaft bleibt. Ich kann definitiv auch von meinem Vater im Leiblichen sagen, nee, also mit dir will ich nichts zu tun haben und ich gehe aus der Gemeinschaft raus. Er natürlich nicht, der himmlische Vater vergisst uns nicht und geht nicht aus der Gemeinschaft mit uns, seine Kinder. Aber wir können das, wir können sagen, nee, also ich will andere Wege gehen und ich kann auch zurückkommen, weil die Sonnenschaft stimmt. Ja, das ist so schön und so anders. Wir sind versöhnt mit unserem Vater. Friedrich hat mich neulich darauf aufmerksam gemacht, dass weil Gott der Vater oder der Schöpfer von Adam war, ist er auch in dieser Beziehung auch bis jetzt unser Vater. Und jetzt ist er auch unser geistlicher Vater, Körper, Seele, Geist. Der Geist in uns ist von ihm. Und wie Jesus auferstanden ist, stehen wir auch auf. Das ist so wahnsinnig. Das ist so unwahrscheinlich toll. Wir müssen den Tod nicht fürchten. Es kann natürlich den Nacken hochkrabbeln. Oh ja, und wenn ich diese Krankheit habe und da, 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 da. Aber wir müssen uns nicht vor dem Tod fürchten. Das gefällt unser Widersacher gar nicht, weil er möchte uns Angst geben auf jede mögliche Art und Weise. Aber wenn du den Tod nicht fürchtest und weißt, wo du hinkommst, wow, wow, da bist du wirklich frei. Ja, da bist du wirklich frei, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Ja, ich wollte einen längeren Abschnitt lesen mit euch und vorher ein paar Schlüssel zu Bibelverständnis an der Hand geben. Das Allerwichtigste ist, wir verstehen die Bibel nicht ohne Hilfe des Heiligen Geistes. Hat Jesus gesagt, er würde uns lehren in aller Wahrheit. Und später schreibt Paulus, für den Nichtgläubigen ist das alles Torheit, das versteht er nicht, er kann es nicht verstehen. Wir können verstehen, die wiedergeboren sind, weil der Geist in uns. Und das haben viele von euch bestimmt schon erlebt. Man liest was, es ist vielleicht früh am Morgen, vielleicht auch spät am Abend, egal. Man liest was und auf einmal, wham, das bedeutet mir was. Wow, das habe ich nicht vorher gesehen. Und das geht ein Leben lang. Ja? Der Geist wirkt in einer, so wie Toast in einem Toaster. Auf einmal, puff, ist er da. Meistens im Kopf ohne Krach, aber immerhin. Heutzutage piept alles auch. Ne? Piep, piep. Okay. Aber so arbeitet der Heilige Geist mit dem Wort Gottes. Oder man liest mehrere Sachen und auf einmal, aha, ich verstehe die Zusammenhänge von diesem. Das ist seine Weisheit. Da kommen wir später zu. Also da ist es auch eine gute Idee, zumindest im Hinterkopf zu haben, ich verstehe das nur, weil der Heilige Geist mir das Verständnis gibt und sonst nicht. Und ein nächster wichtiger Schlüssel ist die Zusammenhänge, wenn man was liest, dass man das nicht aus dem Zusammenhang nimmt und einfach so liest. Bei der Vorbereitung von dieser Predigt habe ich zwei Schriftstellen entdeckt, wo ich glaubte, das kann ich in jeder Situation hineinbasteln und das wird klappen. Und stellt sich heraus, dass diese zwei Bibelverse zum Thema Weisheit nicht auf alles passen, sondern in ihrem Zusammenhang passen sie für was ganz Spezifisches. Da war ich selber überrascht und ermahnt, aufpassen mit dem Zusammenhang von dem, was du liest. Der dritte Schlüssel ist, an wem ist das geschrieben? Und das ist sehr wichtig, weil wenn es an zum Beispiel, was Jesus gesagt hat, zu wem hat er das gesagt? Waren die Leute wiedergeboren? Nein. War Pfingsten schon? Nein. Mussten sie das Gesetz erfüllen? Ja. Ja? Das hat einen anderen Hintergrund als was. Also vieles ist natürlich anwendbar für heute, ist klar, aber nicht alles. Und das muss in seinem Zusammenhang verstanden werden. Oder im Alten Testament, war Jesus schon da? Nein. Die guckten auf sein erstes Kommen. Haben die Leute da alles richtig gemacht? Ich habe auch da als junger Gläubiger gedacht, naja, alles, was ich da lese, ist Gottes Wort, ist alles richtig. Und warum dann haben sie so viele Frauen? Also, das ist eine andere Zeit, die nicht alles zu nehmen ist für unsere Zeit, was schon gemacht wird manchmal. Also, an wem geschrieben ist, sehr, sehr wichtig. Und der vierte Schlüssel ist mein eigener, habe ich ja so gedacht. Eigentlich läuft das so, wir lesen und wir leben. Und dann lesen wir und dann leben wir. Und ich habe diesen Schlüssel genannt, Lesen und Leben. Weil es, wenn du nur liest und in deinem Kämmerchen bleibst und dich zurückziehst von den Menschen und dein Wissen aufbaust, weil ich würde dazu neigen, das ist nichts. Da kannst du auch nicht mehr wie die Teekanne, da kommt nichts mehr raus. Und der Teekanne ist voll und das stagniert. Stagniertes Wasser ist, da kommen Mücken, das ist schlecht, ne? Und alle möglichen Krankheiten. Also physisch ist das sehr gut zu verstehen. Und wenn ich nur lebe und nicht wieder auftanke, das ist offensichtlich leer. Ja? Also lesen, leben, lesen, leben. Und dann klappt das. Ja? Es ist so schön. Und was man liest, benutzt man im Leben. Und was man lebt, da kriegt man mehr Hunger fürs Lesen. So, mit das im Kopf wollte ich einen längeren Abschnitt lesen aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 17 bis 30. Bitte lies mit mir mit, versuch zu fokussieren und bei der Sache bleiben. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Das ist unser erster Punkt hier mit der Redeweisheit. Ist das so wichtig? Wir neigen dazu, besonders in dieser Kultur, zu denken, oh, wenn er jemand nicht so richtig gut reden kann, dann kann er, hat er nichts zu sagen. Das stimmt nicht. Paulus sagte, er verkündigt das nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und mit der Torheit verstehen wir dann, wenn wir manchmal von Gott sprechen, dass Leute lachen. Die finden das lustig. Das ist Torheit für die. Weiter? Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Ja, er hat so zwei verschiedene Sachen dargestellt. Die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes kommt noch. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, also die zweite Weisheit da in 21 ist die menschliche Weisheit, kann Gott nicht erkennen. Hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Gläubigen zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen, das sind die Nichtjuden, eine Torheit. Bleiben wir dabei erstmal. Guck mal hier, die Juden wollten ein Zeichen, das sehen wir auch in dem Evangelium. Ja, was zeigst du uns? Ja? Und die Griechen Weisheit. Und das geht bis heute in unserer Kultur. Die griechische Art des Denkens, wo der Verstand an der obersten Stelle steht, ist in unserer heutigen Kultur noch sehr viel vorhanden. Man, besonders an Schulen, weiterbildenden Schulen, aber überhaupt. Und das bringt dazu, dass wir dann meinen, wir könnten mit unserem Verstand alles bewältigen. Nicht so, wirklich nicht so. Und wir müssen dagegen steuern und wenn es überhaupt möglich ist, mit Gottes Weisheit zu gehen, diese griechische Kulturgut, der noch da ist, beiseite zu schieben. Es ist eine nicht leichte Aufgabe. Ich lese das nochmal. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Würdet ihr dazu ja sagen können? Ja. Gott ist, wenn er eine Dummheit machen würde, es wäre viel besser als alles unserer Weisheit zusammen. Okay? Das müssen wir verstehen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ich habe manchmal gedacht, das fällt mir jetzt ein, also wenn Gott da als Person stehen würde und so machen würde, Staub von seinen Schultern käme auf mich, dann hätte ich viel mehr Kraft. Ja? Die Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. So. Denn seht eure Berufung, Brüder. Das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viel Edle sind. Und als ich das zuerst gelesen habe, als 25-Jähriger, dachte ich, ja was? Ich bin nicht weise? Ich bin nicht edel? Nee, das ist wahr. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Also mit den zunehmenden Jahren merkt man, wie töricht man ist. Okay? Vielleicht nicht als junger Mensch, vielleicht manche junge Menschen auch. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit, der hat für alles einen Grund, damit er die Weisen zu Schande mache und das Schwache der Welt, hallo, ja, einer von euch Schwache der Welt, hallo, ja, Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Die Zeiten, wo ich dann bei starken Menschen, die mit ihren und der Redeweisheit und alles klein wäre, sind vorbei. Aber das war eine lange Zeit so. Ja? Ich habe mich oft einschüchtern lassen, auch von Menschen, die gelacht haben. Na ja, wenn ihr nicht wollt. Ja. Aber mittlerweile habe ich verstanden, was er da sagt. Er hat das gemacht, weil diese Menschen bauschen sich auf und sind voll von sich selber. Und wie weit kommen sie mit Gott? Gar nicht, gar nicht. Er kann es nicht haben. Und so hat er Leute, die erkennen, dass sie schwach sind und die erkennen, dass sie dumm sind, erwählt. Okay, weiter. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Jetzt geht es noch weiter. Ne? Schon verachtet worden? Preis den Herrn. Ja, ist doch schade. Preis den Herrn. Damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Boah, das ist der Grund. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja? Das lange Abschnitt. Und was ich gemacht habe in der Vorbereitung, ich habe diese vier Worte studiert. Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Erlösung. Ja, oh, muss ich das wissen. Nochmal in Kenntnis bringen. Und dann habe ich meinen eigenen Schlüssel beobachtet. Oh, du musst das in Zusammenhang verstehen. Und das ist, was Paulus damit sagen wollte. Das geht auch weiter in 1. Korinther 1. Über diese, mit dem Rühmen, kann man selber zu Hause lesen. Auf jeden Fall, das ist der Grund. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und damit haben wir alle Probleme, weil wir rühmen uns anderer Dinge. Oh, wie gut ich koche. Oh, wie gut ich Auto fahre. Ja, kann man so ein bisschen in sich hineingehen, ja, woran ziehst du dich hoch? Oh, meine Kinder sind so gut bekleidet. Ist egal, ja, mein Fahrradklingel ist nagelneu. Ja, was für alle Sachen haben, nicht? Und ich weiß erster Hand so mit Geige spielen. Das war das Ding, auch bevor ich gläubig geworden bin. Ich habe mich daran hochgezogen, naja, viel kann ich nicht, aber ich kann Geige spielen. So. Und dann saß ich da im Orchester und bin ich nicht toll. Und das ging jahrelang so. Und ich wollte das nicht mehr. Irgendwann habe ich das selber erkannt, so mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich wollte nicht dieses Stolzsein beim Geigespielen haben. Und ich musste jedes Mal drum kämpfen. Nein, du bist nicht so toll, weil du Geige spielst, sondern weil Gott was in dir gegeben hat. Und solche ja, erneute Sinne Sachen. Und auch, wenn man es sogar rational überlegt, warum kann ich Geige spielen? Weil meine Eltern dafür jahrelang Unterricht bezahlt haben, mich da zum Üben ermutigt und gezwungen haben. Ja, weil ich gute Lehrer hatte, weil meine Eltern Geigen gekauft haben und so weiter. Ein bisschen Talent kam dazu. Und wo kommt das her? Von Gott. Also was habe ich da zu rühmen? Gar nichts, gar nichts. Ja. So, und so geht das bei uns Menschen. Und das hilft uns dabei, was wir rühmen sollen, steht hier. Jetzt kommen diese vier Wörter. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Versteht ihr alle diese vier Wörter? Ganz ehrlich? Wer versteht die alle? So, könnt ihr das auf Anhieb definieren? Oh, gar keine Hände? Komm schon. Ja? Ja? Okay, das dachte ich auch, dass wir das vielleicht kurz umreißen sollen. Weisheit. Ich habe auch eine zu kleine Definition von Weisheit gehabt. Wenn er uns seine Weisheit gibt, das ist nicht nur, dass wir wissen, in einer Situation das Richtige anzuwenden. Ich habe immer gedacht, das ist Erkenntnis angewendet. Ja? So wie ein Wort der Weisheit nach einem Wort der Erkenntnis. Dass ich weiß, was ich damit tun soll. Ja, ist so. Aber die Definition anhand aller dieser Schriftstellen, die da sind, auch besonders in Sprüchen, ist mehr so, dass man ein größeres Verständnis hat von den Zusammenhängen in dieser Welt. Wow, und dann musste ich natürlich am Geigenunterricht denken. Ich habe Geigenunterricht und tatsächlich, da kommen Sachen zusammen, dass ich verstehe, was diesem Kind braucht. Das ist nicht meine Weisheit, das ist seine Weisheit in mir, der mir sagt, gibt ihm die Fähigkeit, Sachen zusammenzubringen, seine Persönlichkeit, seine Probleme, technische Probleme und so. Und dann aus dieser gottgegebene Weisheit kann ich was dem Kind geben, was ihm weiterhilft. Ja? Und es ist in allen Berufen, in alles, was wir tun. Er hat uns Weisheit gegeben, dass wir Zusammenhänge verstehen und dass wir das Richtige zur richtigen Zeit tun können. Weisheit besteht viel aus Timing, wann. Ja? Typisches Problem zu Hause, jemand kommt von der Arbeit zurück, Mann oder Frau, und dann kommt der Partner und und der andere kann es in dem Moment absolut nicht verarbeiten. So, Timing, ja. Weisheit sagt, warte mal, bis er gegessen hat, oder sie. Warte mal, bis er von der Arbeit irgendwas, so die Wogen sind da wieder friedlich und so weiter. Vielleicht wartest du bis zum nächsten Tag. Kennt ihr die Geschichte von Esther? Die hat gewartet, bis sie ihr Anliegen gebracht hat, bis sie dann zweimal ein Festessen hatten und dann. Und ich denke daran, wenn ich geneigt bin, sofort irgendwas ans Mann zu bringen. Denk an Esther und hab das richtige Timing. Das gehört zum Weisheit. Jakobus 3, das sind sehr viele Schriftstellen zu diesen vier, aber diese wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das so krass ist. Jakobus 3, 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Oh, Sanftmut gehört dazu, da kommen wir noch dazu. Ich meine, wir haben das gesehen bei der Teekanne, wenn er sich weigert, das geht nicht. Sanftmut. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, So rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Das sind krasse Worte, oder? Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Das sollte man sich hinter den Ohren schreiben. Ne? Wow, Eifersucht und ja, die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Jetzt kommt das Gute, die gute Nachricht. So dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Daran können wir Gottes Weisheit erkennen. So schön ausgedrückt da, was es nicht ist und was es ist. Jetzt kommen wir zu Gerechtigkeit. Es ist ungeheuer toll, was Gerechtigkeit ist. Ist aber schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall stehen wir, Gott ist gerecht, weil alles, was Gott gesagt hat und jemals wollte, das tut er. Das sind wir nicht von Natur aus, ja? Ja, du kriegst ein Eis und dann, oh, ich habe keine Zeit, sorry. Ja, schon sind wir nicht mehr gerecht. Und Gott ist aber immer gerecht. Und tatsächlich, als Teil, was Jesus ermöglicht hat für uns, hat er uns seine Gerechtigkeit gegeben. Es wohnt in uns, dass wir vor Gott stehen, geistlich gesehen, als gerecht. Und deswegen dürfen wir mit unseren Gebeten kommen, mit unseren Anliegen und dass wir nicht das nochmal verdienen müssen. Das ist die gute Nachricht dran, ne? Das ist, seine Gerechtigkeit ist in uns. Seine Heiligkeit ist nicht Heiligung. Das muss ich auch erstmal verstehen. Heiligkeit ist wie diese zwei Teller. Das ist so ein Alltagsteller. Du kannst aber nicht durchgucken oder so. Der ist einfach da. Wie ist das gemacht? Wie nennt man dieses Zeug? Ist das Keramik, genau, das ist Keramik. Und das ist sehr praktisch, ne? Aber das ist Porzellan. Und dieser Teller wohnt in der Küche. Wird gewaschen, wird benutzt, wird gewaschen, wird benutzt. Dieser Teller wohnt im Wohnzimmer. Mit den Teekannen. Und dieser Teller, ich habe es heute Morgen vor das Licht gehalten, du siehst durch, der ist gereinigt, der ist Porzellan, er ist auch wunderbar dekoriert mit Gold und handbemalt, also das ist ein wunderbarer Teller. Und das ist ein geheiligter Teller, das ist ein nicht geheiligter Teller. Ja, und so ähnlich ist es bei uns, ja. Also Gott reinigt uns, er macht uns durchsichtiger, dass wir vor ihm kommen können. Und aber das Prozess, ne, da hört das Vergleich aus, weil obwohl wir geistlich heilig sind, wie er heilig ist, die Heiligung, dass wir dorthin kommen, das dauert. Stück für Stück. Unsere Gedankenwelt, oh, das war nicht so schön. Ich weiß noch, bevor ich überhaupt die Bibel gelesen hatte, als neuer Christ mit 25, wusste ich, ich war wiedergeboren, ich wusste das, ich habe jetzt den Geist in mir, ich habe Jesus anerkannt als mein Herr und Retter, glaubt, dass er von den Toten auferstanden ist. Und dann wusste ich sofort, was ich in manchen Bereichen meines Lebens was zu tun und zu lassen war. Ich hatte noch keine Bibel gelesen. Ja, wie kommt das denn? Weil der Geist Gottes mein Verstand gemeldet hat. Ja, hallo. Ich hatte natürlich sagen können, nee, das will ich nicht. Aber ich wollte Gottes Wille tun. Und so habe ich gesagt, ja, das darfst du nicht mehr und das solltest du und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich brauche eine Bibel. Ja. Yeah. Das ist Heiligkeit. Also da kommen wir auch noch mal dazu, wie wir zu diesen geistlichen Dingen in Einklang kommen. Und die letzte Erlösung, das beste Beispiel, also Erlösung heißt, zurückgekauft, losgekauft. Wir waren unter der Herrschaft Satans. Das kann man nicht zweifeln. Wenn Satan gesagt hat, Jesus, ich gebe dir die Herrschaft, dann hat er das gehabt. Der hat nicht gelogen, er hätte das geben können. Jesus ist nicht darauf eingefallen. Auf jeden Fall, weil Adam das verkauft hat. Okay, wir sind zurückgekauft durch das Opfer von Jesus. Und was für ein Opfer? Dass wir in Gottes Reichtum, Kingdom, kriege ich nicht auf die Reihe, Kingdom, Gottes Königreich, danke schön. Gottes Königreich, da sind wir drin. Wir sind nicht mehr hier drin. Und da geht alles, was mit, oh ja, Satan dies und Satan das. Ja, lass das mit Satan dies und das. Wir sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Ja? Und bekenne, was du hast in Gott, ja, dann ist, die bleiben mal weg. Ja, die wissen, also dämonische Mächte wissen, wer du bist. Nur du musst es jetzt wissen, dass du da ein bisschen aufrecht stehen kannst und das nicht mit dir gefallen lassen, seine Tricks. Und das beste Beispiel ist Hosea. Der Hosea hatte eine Frau, das ist ein Vergleich zwischen Gott und Israel. Und diese Frau, die ging ihm weg und ließ sich prostituieren. Toll. Und der hat nicht gesagt, ja, schade drum, ich nehme eine andere. Ist da hingegangen, wo sie war, und hat sie zurückgekauft. Und das passierte nicht nur einmal. Zweimal hat er das. Das ist unvorstellbar, oder? Aber das würde ein guter Film machen, für eine heutige Zeit. Ja? Diese Frau, offensichtlich fehlte ihr, aber sie hat diese Lügen geglaubt und weg war sie. Und so ist Gott mit uns, der geht uns nach, ja? Weil er uns gekauft hat. Und so ist, dass er das nicht nur einmal, also er hat es einmal gemacht in Jesus Christus, aber wenn du wegläufst, wer kommt hinter dir her, so wie Herr Hosea. So, wir haben auch diese Schlüssel. Ne? Der Herr hilft uns zu verstehen. Wir müssen das im Zusammenhang lesen. Ich habe diese vier Teile unserer Errettung studiert, ohne den Zusammenhang richtig verstanden zu haben zuerst. Und jetzt verstehe ich das viel besser, warum er das gesagt hat. Er hat das gesagt im Zusammenhang von, das ist, was wir uns rühmen sollen. Darüber sollen wir stolz sein, was er uns gegeben hat. Und an wem ist das geschrieben? Das ist auch sehr wichtig. Da lesen wir 1. Korinther 1, 1 und 2. Steht ganz klar, an wem das geschrieben ist. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und so, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, nicht irgendwelche, die wir jetzt anbeten, sondern wir, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Wow, ja, das ist offensichtlich. Es ist nicht nur Korinth, es ist uns alle. Also sollen wir ganz genau für uns anwenden. Aber unsere Herausforderung bleibt, wie kann ich diese Dinge anzapfen? Die sind da, die sind wertvoll in mir, das Paket ist nicht das Wertvollste. Und meine Persönlichkeit, der muss auch erneuert werden. Und wir erneuern unser Sinn, steht ganz klar in Römer 12, 1 und 2. Wir erneuern unser Sinn, wir üben dran. So wie ich Geige spielen kann, weil ich geübt habe, ich habe meinen Stolz über Geige spielen auch durch Üben überwunden. Und das war eine harte Brocken. Aber das geht. Und alles, was die Wahrheit ist, muss dagegen diese Unwahrheiten in uns, bis die neue, das habe ich einmal so dargestellt, die Gedanken, die gehen von Punkt A bis B. Und du willst, dass sie woanders hingehen, da musst du daran arbeiten, dass diese abgebaut sind und diese Wege neu geworden sind. Das klappt aber, wie Gott uns so gemacht hat, das klappt. Genau, ich ermahne euch nun, Bruder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und das ist ein Zusammenarbeit mit Gott. Er bringt Sachen so hoch, das könnte besser sein, und dann fängst du an zu erneuern, zu arbeiten. Eventuell musst du eine Schriftstelle suchen, was dir hilft. Ja? Auf jeden Fall musst du die Wahrheit über die Situation wissen. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ist es natürlich, kommt dazu, wenn du erneuerte Sinne hast und immer mehr wie Gott denkst, das trägt dazu bei, dass die Welt das gut findet und von dir was wissen will. Ja? So wichtig ist das. Würdig wandeln. Ist es uns bewusst, wie Gott durch Jesus Christus, was er für uns gemacht hat, können wir ihm viel besser repräsentieren im Alltag. Und unser Worte und unser Tun geben ihm Ehre. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung. Sollen wir uns bewusst werden, wow, was für ein Geschenk das ist. Und uns nicht rühmen unserer Weisheit. Dazu wollte ich, dass Friedrich ein bisschen Geige spielt, wenn es geht. Und dass wir, jeder für sich, überlegt, an was ziehe ich mich hoch? Keiner von uns ist Geige spielen wahrscheinlich, ne? Nee, aber es gibt was. Es gibt Sachen, wo, boah, ich bin also der Beste. Und vergessen, dass alles, was wir haben, sieh mal, Hiob gab diese Predigt von Gott am Ende des Buches Hiob. Er sagte, hast du die Sonne auf seinen Platz gesetzt? Fütterst du die Rehe am frühen Morgen und weiter und so weiter? Und nichts da hätte der Mensch tun können. Und Gott hat ihm klar gemacht, er ist Gott, ich bin Mensch. Das müssen wir immer wieder in richtiges Verhältnis tun. So, jetzt nehmen wir just ein paar Minuten zu überlegen, ja, woran ziehe ich mich hoch und könnte ich das wirklich hinlegen, so wie diese Ältesten in der Offenbarung, deine Krone vom Kopf und hinlegen und sagen, ja, das ist eigentlich nichts. Ich will mich rühmen, was du mir gegeben hast durch Christus Opfer. Und ist es offensichtlich, wir werden nie so gut denken können und so gut leben können, wie es ihm würdig ist, okay? Was er gegeben hat, ist unfassbar. Aber das ist unser Ziel, bis er kommt. Und er kommt zurück. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns zeigen kannst, Heiliger Geist, Wind wehe und zeig uns, wo ziehen wir uns hoch? Wo ist das, was uns verhindert, deine Weisheit zu hören, deine Weisheit anzunehmen? Weil wir meinen, wir wüssten was. Herr, hilf uns, die Knie vor dir zu beugen. Die Knie vor dir zu beugen und zu merken, wer du bist und wer wir sind. Und dass du uns so viel gegeben hast, worüber wir uns rühmen können. Und dass wir das gar nicht anfangen sollen, uns zu rühmen, über was wir meinen, wir sind. Herr, zeige uns wirklich, wer wir sind und wer du bist.